Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
So, der fünfte Anlauf. Viermal habe ich es vermasselt, einmal der Felix, aber vielleicht klappt es ja wenigstens beim sechsten Mal. Es ist eine neue Woche, ein neuer Sonntag und wir sind wie immer hier, um die neuen Themen, die neuen Diskussionen aus der Sportwelt uns anzuschauen. Felix, mein Freund, ich grüße dich.
Servus, Jona, und wenn ich das so sagen darf, eine tolle Anmoderation von dir, wie eigentlich jede Woche. Diesmal mit leichten Startschwierigkeiten, aber man merkt es hier kaum an. Du bist voll im Flow drin und jetzt liegt es an mir, dass ich es nicht quasi jetzt im zweiten Anlauf vermassel. Und zwar haben wir eine neue News-Section, ein neues Format für euch vorbereitet. Ich habe vorhin schon gefragt, ob ich es präsentieren darf. Das habt ihr jetzt leider verpasst, den kurzen Dialog, der daraus entstanden ist. Auf jeden Fall habe ich mich durchgesetzt und darf euch freudig präsentieren, die Sportnews der Woche, präsentiert von Jona und Felix. Was ist darunter oder was könnt ihr darunter verstehen? Was müsst ihr euch vorstellen? Naja, es sind einfach Kurznews. Wir können einfach nicht alles anschneiden. In der Sportwelt passiert einfach zu viel, als dass wir zwei auch genügend Zeit haben, jeden Sportmoment und jedes Sportereignis zu verfolgen. Und wir möchten hier einfach immer kurz am Anfang der Folge zusätzlich aber, das sei gesagt, zu unserem persönlichen Sportmoment der Woche einfach einen kleinen Überblick schaffen über Sportereignisse, die es eben nicht als Hauptthema in unsere Folge schaffen, aber dennoch interessant sind und wahrscheinlich für den einen oder anderen sogar interessanter als dann der tatsächliche Inhalt der Folge, sodass dann auch diejenigen schnell abschalten können, wenn sie ihren Moment gehört haben und wenn nicht, dann einfach dranbleiben und weiter genießen. Und ich glaube, damit können wir die auch schon einleiten und ich übergebe dir das Wort.
Genau, da können wir auch schon direkt starten. Vielleicht generell noch so ein bisschen zur Idee. Wir wollen hier über Ergebnisse reden, über Verletzungen, Transfers, also einfach über alles, was es gibt, aber was es vielleicht nicht zu einem großen Thema schafft, einfach um den Podcast ein bisschen breiter aufzustellen und um auch mal Sportarten eine Chance zu geben, die es normalerweise vermutlich nicht in den Podcast schaffen würden. Die erste Sportart ist eine sehr große, das heißt, das geht direkt so ein bisschen gegen meine Anmoderation, aber trotzdem wichtig, und das ist die NBA. Da sind ja gerade die Playoffs im Gange und wir hatten jetzt einen großen Aufschrei in der NBA, denn LeBron James und seine LA Lakers sind ausgeschieden, haben die Serie gegen die Phoenix Suns verloren und mussten jetzt erstaunlich früh schon die Heimreise antreten und die Titelambitionen haben sich damit erledigt. Das ist das eine Matchup im Westen gewesen. Das andere Matchup, die Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks, geht heute Abend in Game 7. Was gab es noch? Im Osten der NBA haben die Brooklyn Nets das erste Spiel der Halbfinalserien schon gewonnen gegen Milwaukee, aber dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. Einer ihrer Superstars, James Harden, hat sich verletzt, ist fraglich für die nächsten Spiele. Und das andere Halbfinale, Philadelphia 76ers gegen Atlanta Hawks, startet heute Abend und da geht dann eben auch die Halbfinalserie los.
Wir bleiben in Amerika, nur eine andere Sportart, aber eine genauso populäre, zumindest dort vor Ort, die NHL. Hier haben sich die Tampa Bay Lightnings noch nicht ganz durchgesetzt, aber sind auf einem guten Wege ins Halbfinale einzuziehen. Der Titelverteidiger aus Tampa ist auch dieses Jahr einer der Anwärter auf den Stanley Cup oder die Stanley Cup Trophy. Dann die New York Islanders und Boston Bruins sind weiterhin auch im Viertelfinale vertreten. Dort steht es zurzeit 2-2. In der folgenden Woche werden dann hier auch noch die weiteren Spiele laufen. Dann haben wir noch ein Matchup zwischen Winnipeg Jets und Montreal Canadiens. Hier steht es 2-0 für Montreal. Und des Weiteren noch die Colorado Avalanche gegen die Golden Knights aus Las Vegas, auch ein sehr interessantes Matchup. Hier steht es zurzeit 2-1 für Colorado und ja, wir sind gespannt.
Vom Eis auf den Asphalt. Heute war das nächste Rennen der Formel 1 in Baku. Es war ein sehr hektisches Rennen. Wir hatten Max Verstappen, der in Führung liegenden Unfall baut. Am Ende gewinnt Sergio Perez vor Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Es ist der 5. Sieger im 5. Rennen der diesjährigen Formel 1-Saison. Also wirklich ein Hin und Her mit vielen verschiedenen Siegern und Erstplatzierten auf dem Podium. Sergio Perez ist mit seinem Sieg jetzt auch Dritter in der Fahrerwertung der Weltmeisterschaft hinter Verstappen und Hamilton. Bei Sebastian Vettel ist außerdem ein großer Aufwärtstrend erkennbar nach seinem 5. Platz in Monaco, jetzt der 2. Platz in Baku. Und es ist interessant zu sehen, wie sich sein Vertrag, seine Partnerschaft mit Aston Martin jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt.
Kommen wir nun zum Fußball. Hier gibt es einige traurige News und einige hoffnungsvolle News, gerade für die Deutschland-Fans unter uns. Ja, Leon Goretzka ist leider immer noch angeschlagen, hat ja einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Dagegen ist aber Groß wieder fit nach überstandener Corona-Erkrankung und auch Hummels läuft wieder im Training an. Für quasi jetzt nicht Deutschland-Fans, aber Fußballfans allgemein müssen wir auch ein paar Rückschläge berichten. Wir haben den englischen Nationalspieler und Liverpool-Spieler Trent Alexander-Arnold, der eine Oberschenkelverletzung gegen Österreich, das England mit 1-0 geschlagen hat, in den quasi Vorbereitungsspielen für die EM. Und er wird eindeutig ausfallen jetzt für die kommenden Wochen, beziehungsweise dann eben auch für die EM 2020. De Bruyne, der sich ja im Champions-League-Finale gegen Chelsea mit einem Zusammenprall mit Antonio Rüdiger verletzte, hat eine Augenhöhlen-Nasen-Beinbruch erlitten, hat aber die OP gut überstanden und wird wahrscheinlich die ersten Spiele nur Belgien fehlen, dann aber im Laufe der EM starten können. Und Lucas Hernandez, der Bayer, beziehungsweise der Spieler vom FC Bayern, so rum, hat Probleme wieder mit seinem Knie. Da ist es aber noch keine genauere Diagnose bekannt, nachdem die Franzosen 3-0 gegen Wales auch in einem Testspiel gewonnen hatten. Hier ist auch die EM-Teilnahme fraglich.
Von einem Bayern zum anderen Bayern. Einer, der den FC Bayern leider verlassen hat, ist David Alaba. Er ist zu Real Madrid jetzt endgültig gewechselt. Diese Woche ist der Transfer offiziell bestätigt worden. David Alaba erfüllt sich damit einen großen Wunsch. Er hat in einem Interview gesagt, dass Real Madrid schon immer sein Traumclub war und dass er natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern kommt das Zitat, dass er in seiner Kindheit 9 Träume hatte. Einer davon war, zu Real Madrid zu wechseln. Und 8 andere hat er sich im Champions-League-Viertelfinale letztes Jahr gegen den FC Barcelona erfüllt. Also durchaus nochmal eine Spitze. Er macht sich gegen den FC Barcelona, macht sich bei den Real-Fans beliebt und für ihn sicherlich ein sehr guter persönlicher Schritt.
Kommen wir nun zum Tischtennis. Timo Boll und Düsseldorf werden deutscher Meister und holen sogar das Triple aus deutscher Meisterschaft, Pokal und Champions League. Das ist die 31. Meisterschaft für Düsseldorf. Gratulation.
Last but not least widmen wir uns dem Radsport. Richie Port vom Team Ineos Grenadiers gewinnt das Kriterium du Dauphine. Ineos ist damit weiterhin in sehr guter Form, nachdem Egan Bernal schon den Giro d'Italia gewonnen hat. Und auch für die Tour de France ist Ineos definitiv zum Kreis der Favoriten auf den Gesamtsieg zu zählen. Ja, News-Section vorbei. Lief ganz gut. Ich denke, wir werden das nochmal dann auch für die nächsten Wochen vielleicht noch versuchen zu verbessern. Aber ich denke, das kann man so stehen lassen.
Ja, absolut. Ich finde auch, natürlich ist da immer noch Potenzial da, dafür, dass wir das jetzt aber auch sehr spontan alles kurz runtergeschrieben haben. Da kann es natürlich noch an der einen oder anderen Stelle ja haken. Ich denke aber, das gehört auch zu einem guten Podcast dazu, dass man auch diese menschliche Komponente immer noch drin hat und nicht dieses stupide Runterlesen. Da kann man genauso gut sich auch ein Hörbuch anhören. So viel dazu. Jetzt haben wir quasi auch diesen formelleren Teil hinter uns. Jetzt sind wir wieder ganz frei, nicht mehr an ein gewisses Skript gebunden und kommen zu unserem Sportmoment der Woche.
Zum Altbekannten, ja.
Genau, der aber auch so ein bisschen natürlich noch in die News-Section reinfließt, aber natürlich hier die persönliche und auch ein bisschen emotionalere Note hat. Und deswegen würde ich gerade anfangen, wenn ich darf, und würde meinen Sportmoment präsentieren. Ich habe mich ja letzte Woche so als kleiner Eishockey-Fan gerade vom Deutschland-Team jetzt bei der WM geoutet. Also das ist sehr positiv, sehr positive Grundeinstellung jetzt gegenüber dem Eishockey. Bin jetzt auch so ein bisschen in die NHL-Nische gerutscht und freue mich da auch immer mal wieder reinschalten zu können. Und ja, mein Sportmoment der Woche bezieht sich wieder auf die WM, die ich natürlich jetzt gerade Deutschland verloren nicht mehr so gut in Erinnerung habe. Aber das Spiel, worauf ich mich beziehe, ist das Viertelfinale Deutschland gegen die Schweiz. Und das war für mich ein Wahnsinnsspiel. Deutschland 2-0 hinterhergelaufen, dann das 2-2 in der 60., also in der letzten offiziellen Spielminute bei einem Eishockeyspiel, das ja dreimal 20 Minuten geht. Und ja, dann Overtime und entsprechend dann Penalty schießen. Und dann haben wir hier mit Nöbels den letzten Schützen, der alles entscheiden kann und der so einen genialen Trick macht, so einen Völler-Trick. Und Basti Schwele, der Kommentator auch, der das wirklich total wahnsinnig kommentiert, der schreit. Das hat mir Flashbacks gegeben an WM-Finale Mario Götze. Ja, mach ihn, der ein oder andere dürfte es ja jetzt auch gehört haben, wenn er das Intro nicht skippt. Für mich war das 1:1 so ein Moment, auch so ein Gänsehaut-Moment, der das total auf den Punkt gebracht hat, diese Emotionalität, die einfach auch in diesem Eishockey Deutschland da mitschwingt. Man ist wirklich komplett hinter der Mannschaft, ob wirklicher Eishockey-Fan oder jetzt nur Event-Fan. Die Jungs haben uns einfach total überrascht, aber auch total überzeugt. Und ich war bis zum Ende jetzt auch dabei und habe bis zum Ende mitgefiebert, unterstützt, auch wenn es mal nicht gut läuft. Aber in dem Moment hat es natürlich perfekt gelaufen. War hin und weg von der generellen Atmosphäre, auch die Leute, mit denen ich geguckt habe, war einfach eine schöne Gesamtsituation. Ja, das war so
mein Sportmoment. Auf jeden Fall. Ich saß da am Bahnhof und habe es auf dem Handy geguckt, das Penalty-Schießen. Und was ich noch finde, was ein bisschen, ich will nicht sagen zu kurz gekommen ist, aber was ich auch sehr, sehr wichtig fand, war der Penalty von Dominik Cahun, der ja, nachdem die Schweiz in Führung geht mit 1-0, direkt im Anschluss ausgleicht und dadurch natürlich auch so ein bisschen den Druck von den weiteren Schützen nimmt. Und der Penalty ist mir so im Nachhinein ein bisschen zu kurz gekommen. Natürlich Nöbels ein unfassbarer Trick, wie du schon richtig gesagt hast, aber ohne Cahun kommt es da gar nicht hin. Und bei Nöbels sich das dann zu trauen als letzter Schütze, muss man auch mal sagen. Wobei er natürlich auch gesagt hat, ich weiß nicht, ob du es noch gehört hast im Interview, so nach dem Motto, ja, er glaubt nicht, dass der Torwart damit gerechnet hat, dass jemand sowas Verrücktes macht. Und deshalb hat er es halt einfach mal versucht. Und ja, wenn es nicht klappt, dann siehst du aus wie der letzte Depp. Aber so ist es natürlich wirklich genial.
Ja, aber da war wahrscheinlich auch da hatte der Eishockey-Gott auch seine Hände im Spiel und hat im richtigen Moment dem Nöbels die richtige Idee in den Kopf gepflanzt. Also das war wirklich, finde ich, Eishockey-Geschichte, zumindest deutsche Eishockey-Geschichte. Und jetzt unabhängig, wir kommen ja später nochmal drauf zurück, wird sich auf jeden Fall dieser Moment und auch generell dieses Spiel, diese Mannschaft in meinem Gedächtnis manifestieren. Das ist ganz sicher. Und ich bin schon hoch erfreut auf die kommenden Eishockey-Zeiten und auch auf die kommenden Eishockey-Talks mit dir. Wahrscheinlich wird sich dann auch oder hoffentlich wird sich auch eine gewisse Steigerung meines Wissens irgendwann einstellen, sodass man dann auch hier quasi von der dritten oder sogar vierten Sportart zusätzlich natürlich zu Tennis und Fußball dann sprechen kann bei uns im Podcast. Das war mein Sportmoment der Woche. Ich glaube, deiner war es, naja, vielleicht auch aufgrund der Atmosphäre am Bahnhof nicht ganz. Was hat es denn bei dir quasi jetzt zum Top-Moment geschafft?
Ja, schwierig. Also mein Sportmoment war eigentlich auch der Penalty, aber wir können natürlich nicht beide den gleichen nehmen. Das ist ja langweilig. Deshalb habe ich einen anderen Kunstschuss tatsächlich. Und zwar gestern war das, glaube ich, bei den French Open im Drittrunden-Match zwischen den beiden Italienern, Lorenzo Musetti und Marco Cecchinato. Da hat der junge Musetti, der auch sein erstes Fünf-Satz-Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, wirklich ein super Ball gespielt. Das war ein ganz, ganz verrückter Ballwechsel. Cecchinato macht diesen Aufschlag von unten, um den Rhythmus vom Gegner so ein bisschen zu brechen. Musetti kriegt den, aber ganz komisch, steht ganz weit außen, rückt dann ans Netz auf und spielt den Rückhand-Volley, der dann auf ihn zukommt, hinterm Rücken und macht damit direkt den Punkt. Und dann steht das Stadion Kopf, die Leute klatschen und er lässt sich feiern und kann selber nicht so richtig glauben, was da passiert ist. Und ich fand den Ballwechsel extrem spektakulär, aber auch einfach, wie Musetti generell sich bei diesem Turnier präsentiert. Es spielt super unterhaltsames, spektakuläres Tennis, was einfach Spaß macht zuzuschauen. Ja, und ich bin gespannt, was er bei dem Turnier noch reißen kann.
Musetti auch für dich so ein Player to watch, worauf man schon ein Auge haben muss. Also ich meine, er ist ja noch sehr, sehr jung, 19 Jahre, Er hat jetzt auch erst dieses Jahr, beziehungsweise jetzt auch erst vor kurzem, glaube ich, Geburtstag, irgendwann im Mai, meine ich, auf Instagram gesehen zu haben. Und jetzt steht er schon in der vierten Runde gegen einen gewissen Novak Djokovic. Das ist natürlich auch der Wahnsinn. Und wie du schon sagst, sein Spiel ist auch total interessant, gerade auf Sand natürlich. Da sind die Italiener eh sehr, sehr stark vertreten. Wir haben auch noch einen Fabio Fognini, der zwar ausgeschieden ist, aber der auch schon bewiesen hat, dass er auf Sand glänzen kann und die Größten schlagen kann. Dann haben wir auch einen Berrettini, wir haben einen Jannik Sinner. Wir haben wirklich unfassbar hohe Qualität. Auch Cecchinato ist ja auch ein Italiener, hat ja auch schon Halbfinale, glaube ich, gespielt, French Open, auch gegen Djokovic, glaube ich, damals. Dann gewonnen im Viertelfinale, um das Halbfinale zu erreichen. Also total interessant, was da auch im italienischen Tennissport momentan abgeht, was die für Talente da auf die Tour schicken und bestimmt auch einer der Größeren beziehungsweise auch einer der Großen in der Zukunft.
Ja, mit sowas bin ich im Tennis immer ein bisschen vorsichtig, weil man mal nur so zurückdenkt, wer da alles schon als Player to watch und der nächste große Champion angekündigt wurde und am Ende schaffen sie es alle doch nicht so richtig nach anfänglichen guten Erfolgen. Wenn man da jetzt nur zurückdenkt an einen Grigor Dimitrov, der auch als Baby Fett, der Nachfolger von Federer gefeiert wurde, an einen Shapovalov, an einen Felix Auger-Aliassime, die alle mit sehr, sehr großen Vorschusslorbeeren kommen, aber es am Ende nie so richtig schaffen. Das heißt, lassen wir dem Jungen mal in Ruhe Tennis spielen und schauen, wie sich's entwickelt. Aber auf jeden Fall jemand, der richtig gutes Tennis spielen kann, auf jeden Fall Potenzial hat.
Genau. Und zu der positiven Entwicklung, die ich jetzt gerade auch schon im italienischen Tennissport angesprochen habe, kommen wir jetzt vielleicht auch zu positiven Nachrichten aus der deutschen Tenniswelt. Wir haben nämlich zumindest bei den Herren, ein French Open Turnier gesehen, das tatsächlich doch durch starke Leistungen von deutschen Spielern mitbestimmt wird. Wir haben einen Alexander Zverev, klar, der auch eine gute Auslosung hat, der ja auch schon mit sehr viel Selbstbewusstsein und auch starken Statements ins Turnier gestartet ist. Aber wir haben auch einen Jan-Lennard Struff, wir haben einen Köpfer und auch einen toll aufspielenden Kohlschreiber gesehen. Köpfer und Kohlschreiber sind ja jetzt leider in der letzten Runde rausgeflogen, aber ich denke auch nicht unter ihren Erwartungen geblieben. Köpfer gegen Federer, ein Wahnsinnsmatch. Ich glaube, da willst du auch gleich nochmal was zu sagen, das sehe ich schon. Aber einen Moment noch bitte und dann natürlich auch noch ein Kohlschreiber, der ja auch schon, ich glaube, Kohli, 36 Jahre jung, für Tennis natürlich, oder Tennisalter ist es natürlich schon, geht eher Richtung Tendenz alt. Wir haben ihn ja auch schon spielen sehen. Ich habe, glaube ich, sogar ein Foto mit ihm noch irgendwo. Damals war aber noch gute unter 30 und ich natürlich auch noch gute unter 1,50 auf jeden Fall. So viel dazu. Aber natürlich diese zwei Spieler auch fantastisch gespielt und jetzt mit Struff und Zverev auch noch zwei Spieler, die ja jetzt im Achtelfinale aufspielen werden. Das ist natürlich auch eine tolle Entwicklung, oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei Kohlschreiber vielleicht, das ist jetzt ja kein Newcomer und er hat einfach mal wieder gezeigt, dass er gerade auf Sand eben super Tennis spielen kann. Er hat ja Aslan Karatsev geschlagen. Jetzt in seinem letzten Rundenmatch haben ihn so ein bisschen die Adduktoren geplagt und ja, war einfach, denke ich, auch eine Fitnessfrage, was ja mit 37, glaube ich, hast du gesagt, auch nicht mehr ganz so unnachvollziehbar ist, sondern ja durchaus verständlich ist. Aber trotzdem für ihn finde ich eine dritte Runde ein super Ergebnis.
Ja, und Schwarzmann ja auch vor allem ein Spielertyp, gerade auf Sand, hat ja auch letztes Jahr Dominic Thiem geschlagen auf Sand. Es fühlt sich da ja auch am wohlsten, wie er ja selbst immer wieder kundtut, hat ja auch aufgrund seiner Größe immer mal wieder Probleme auf den schnellen Belägen, weil er da mit dem Aufschlag natürlich keine freien Punkte erzwingen kann, was der ein oder andere, ich denke nur an Riley Opelka oder ein John Isner, die ja quasi das Doppelte von Schwarzmann messen, die natürlich dann da ihre großen Stärken auch haben. Aber auf jeden Fall ein tolles Turnier von den deutschen Herren bisher. Bei den Damen ja leider nicht der Fall. Ich glaube aber da, das wäre nochmal eine Thematik für sich, was da momentan vielleicht auch nicht so gut läuft, was da vielleicht auch in Zukunft da zu erwarten ist, wenn dann auch eine Kerber etc. dann auch dann ihre Karriere beenden werden. Ich denke, das heben wir uns auf. Das ist eine ganz interessante Thematik für ein andermal. Vielleicht aber jetzt nochmal zu einem Tennisspiel Federer gegen Köpfer und auch die Auswirkungen dieses Tennisspiels auf den Turnierverlauf. Möchtest du da vielleicht irgendwie noch kurz was zu sagen.
Ja, ich würde sagen, wir können das Ganze ja heute mal so ein bisschen im Rahmen der deutschen Flagge halten und uns wirklich, wie du sagst, jetzt mit Köpfe anfangen und dann auf Struff noch konzentrieren und vielleicht noch auf Zverev gehen, weil das sind einfach drei Spieler, die ein super Turnier gespielt haben und die jetzt auch die Aufmerksamkeit verdient haben. Und natürlich gerade dieses Spiel Köpfer gegen Federer war wirklich sehr, sehr, vielleicht nicht unbedingt hochklassig gestern Nacht, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend und fesselnd. Ich habe mir auch das ganze Spiel gerne angeguckt und war wirklich voll dabei. Zum einen Roger Federer, der ja mein großer Kindheitsheld ist und zu dem ich aufschaue, und zum anderen natürlich aber auch so ein bisschen der Zwiespalt, weil mit Dominik Köpfer, ein deutscher Spieler, der ja auch für unseren Tennisclub Grün-Weiß Mannheim aufschlägt, da hat man dann ja auch eine gewisse Sympathie. Und was man sagen muss, für alle, die es nicht wissen, am Ende gewinnt Federer 7-6, 6-7, 7-6, 7-5. Also wirklich fast das knappeste aller erdenklichen Ergebnisse in über 3 Stunden. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel, wie schon gesagt, und es war geprägt davon, dass beide viele Fehler gemacht haben. Aber Köpfer war gut da. Er hat in meinen Augen alles gemacht, was man von ihm erwarten konnte. Er hat weniger Fehler gemacht als Federer. Natürlich hat er spielerisch nicht ganz die Möglichkeiten, die Federer hat, aber er hat einen guten Matchplan gehabt. Er hat immer wieder versucht, mit viel Topspin, hohen Bällen in die Rückhand von Federer zu arbeiten, hat das so ein bisschen als Schwachstelle identifiziert und hat ihm damit auch wirklich wehgetan, was man auch gesehen hat, dass Federer sich sehr unwohl gefühlt hat, nicht so richtig gewusst hat, was er machen soll, dann ja auch viel Rückhand Longline gespielt hat, weil er eben von Köpfers Vorhand wegkommen wollte. Also taktisch finde ich eine sehr, sehr gute Leistung von Dominik Köpfer. Aber was man auch sagen muss, am Ende scheitert er dann so ein bisschen in meinen Augen an seinem Kopf, an seinen Nerven. Im dritten Satz war er, glaube ich, 4-2 Break vorne und bricht dann so ein bisschen ein. Und dann auch im vierten Satz, wo er einfach komplett die Beherrschung verliert und es nicht mehr schafft, diese Konzentration, die es nun mal braucht, um einen Roger Federer zu schlagen, aufrechtzuerhalten. Deshalb am Ende, Federer gewinnt diesen vor allem mentalen Kampf, aber Köpfer hat trotzdem ein super Spiel gespielt, ist ja auch, glaube ich, sein erstes Match gegen Federer überhaupt gewesen. Dann noch bei den French Open über 5 Sätze in so einem großen Stadion, wenn auch leider ohne Zuschauer. Ist natürlich auch keine ganz einfache Situation von den Umständen.
Ja, und jeder, der jetzt sagt, naja, der Köpfer 10, 15, naja, ich glaube 12 Jahre jünger am Ende des Tages als Federer, und Federer natürlich jetzt mit seinen 39 Jahren wirklich nicht mehr der Jüngste auf der Tour, der meint, ja, so gerade so lange Spiele müsste man ja eigentlich dann gewinnen, der sollte sich auf jeden Fall dann auch nochmal das Spiel anschauen. Also ich fand gerade, dass man eben diesen Aspekt nie vergessen darf, Federer ist nun mal 39 Jahre, Köpfer hat ein tolles Spiel gemacht, Köpfer hat ein tolles Turnier vor allem gemacht. Ich glaube auch, er hätte das Spiel drehen können, wäre, wie du schon sagst, nicht so ein bisschen nervig dann angeschlagen gewesen und hätte dann wirklich zu leichte Fehler gemacht, die dann auch Federer wieder zurückgebracht haben, weil Federer war auch stellenweise gar nicht glücklich über seine Leistung.
Ja, aber da sagst du genau das Richtige, weil das Gefährliche an so einem Roger Federer oder auch an einem Rafael Nadal, Novak Djokovic ist, natürlich geben sie dir Chancen. Und Federer hat wirklich verletzlich gewirkt im dritten Satz. Aber sobald Köpfer durch die Fehler, die du eben angesprochen hast, ihm diese Chance gegeben hat, wieder ins Match reinzukommen, war er da. Und nach 4-4 im dritten Satz hat Federer wie ausgewechselt gespielt. Der hat sich auf einmal wieder richtig gut bewegt, der hat kaum mehr Fehler gemacht, der hat auf einmal wieder richtig gutes Tennis gespielt, weil Köpfer ihn halt eben wieder reingelassen hat. Und dann hat er einfach die Klasse und die Erfahrung, das auch umzusetzen. Und es war wie, er hatte den Satz gefühlt schon abgeschrieben und dann macht Köpfer diese Fehler, lässt ihn rein und auf einmal klickt wie so ein Schalter, der sich umlegt und er spielt wieder ein ganz anderes Tennis. Und ich denke, das ist halt im Endeffekt auch der Unterschied, was es am Ende war, dass Köpfer diesen Schalter eben leider noch nicht oder nicht hat. Ich meine, auf dem Niveau eines Federers können eh nicht viele spielen.
Das stimmt wohl, und man hat ja, wie du schon gesagt hast, auch das Gefühl, Federer kommt dann doch gegen Ende auch immer besser ins Spiel rein. Klar, es war nicht sein bestes Spiel, er hat ja auch immer wieder Probleme signalisiert, beziehungsweise ich fand es immer ganz lustig, es war ja leer das Stadion, war ja auch Late Night ohne Zuschauer, also diese Doppelkombi, die ja sonst gar nicht so aufkommt. Und da hat man aber Federer sprechen hören. Ich fand es immer ganz interessant, wie er dann auf Schweizerdeutsch und dann halt immer so einen lachenden Bäcker im Hintergrund, der probiert hat, das noch zu übersetzen. Und Stachy, der noch so eine gewisse Seriosität ausgestrahlt hat, der dann auch tatsächlich versucht hat, es zu übersetzen und nicht so wie der Bäcker da die ganze Zeit nur gelacht hat, obwohl das natürlich auch sehr sympathisch ist. Aber trotzdem, das fand ich dann immer ganz interessant, dass er dann wirklich auch mit seinem Spiel gehadert hat. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen signalisiert dann, als er auch stiller wurde, gerade im dritten Satz, dass er da vielleicht auch ein bisschen Probleme hatte, auch körperlich, dass er so ein bisschen auch im Körper so quasi in sich gegangen ist, geschaut hat, ist noch alles okay. Und um jetzt quasi da weiterzuführen, diesen Gedanken, er hat jetzt tatsächlich heute, Stand 19 Uhr, hat er jetzt seinen Rücktritt quasi von dem Achtelfinalspiel bekannt gegeben. Also hat er doch mehr Körner gelassen als quasi erwartet. Also ich denke mal, Federer war klar, dass das gegen Köpfer kein Selbstläufer sein wird, aber er hat sich ja im Endeffekt schon sehr, sehr stark geärgert, war wahrscheinlich auch sehr, sehr traurig im Endeffekt, dass er da so viel oder über so viele Runden gehen musste, so viele Bälle schlagen musste, sodass er jetzt das Turnier ja abbrechen muss. Das ist so die Geschichte, wie ich das so gesehen habe. Du nickst, Joe, oder beziehungsweise du nickst nicht, sondern wirkst so ein bisschen, ja, zerknirscht. Wie würdest du die Thematik sehen?
Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil natürlich am Ende weiß nur er, wie es ihm geht und nur er kann die Entscheidung treffen. Aber für mich wirkt es so ein bisschen auch in Kombination mit anderen Aussagen. Er hat ja gesagt schon im Laufe des Turniers, er wird das Turnier eh nicht gewinnen, da muss sich gar keiner falsche Hoffnung machen und sein Ziel ist Wimbledon. Für mich, ich will nicht sagen abgeschenkt, aber es hat für mich so einen kleinen Beigeschmack jetzt irgendwie, dass er es noch nicht mal probiert, das Achtelfinale zu spielen. Und irgendwie finde ich sowas auch immer gegenüber dem Spieler, den du eine Runde vorher geschlagen hast, unfair. Weil Dominik Köpfer hat auch super gespielt und gekämpft, verloren und gefühlt 10 Minuten nach dem Spiel vorbei ist, sagt Federer, ja okay, aber Achtelfinale spiele ich nicht. Und was ich schwierig finde daran ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er wirklich verletzt ist. Wenn er verletzt ist, müssen wir nicht drüber reden, das ist was anderes. Aber natürlich war das Spiel gestern intensiv und ging relativ lang. Aber wenn man es gesehen hat, muss man auch sagen, Federer hat versucht, die Ballwechsel sehr kurz zu halten. Er hat viel mit Aufschlag, zweiter Ball, er hat viele Stops gespielt. Natürlich waren auch intensive Ballwechsel dabei, keine Frage. Und es war sicherlich mental auch sehr anstrengend. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel ihn jetzt körperlich an die komplette Belastungsgrenze getrieben hat. Für mich ist es so ein bisschen ein kalkuliertes Risiko. Er weiß, er muss in der nächsten Runde gegen Berrettini spielen, der unfassbar in Form ist, rechnet sich vielleicht gegen den keine Chancen aus oder nur sehr geringe Chancen und sagt dann einfach, okay, dann regeneriere ich lieber, bereite mich schon vorher auf den Rasen vor, weil da eh meine Priorität liegt. Trotzdem, so rein von sportlichen Gedanken, finde ich, hat es halt so einen Beigeschmack, weil ich finde, wenn du ein Turnier meldest, wenn du es spielst, dann spielst du auch zu Ende, außer du bist verletzt, dann ist es was anderes. Aber für mich schwingt da leider so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen Lustlosigkeit, aber ja, du weißt vermutlich, was ich meine.
Verstehe ich vollkommen. Also das ist auch, glaube ich, der Hauptaspekt, wo sich auch die Leute streiten. Und ich denke mir auch immer, natürlich stehen sehr viele hinter der Entscheidung von Roger Federer, gerade in der Social Media Welt habe ich jetzt eigentlich nur Positives gelesen, aufmunternde Worte für Federer. Ich würde es gerne, oder das Gedankenspiel, wenn es Djokovic wäre, der quasi so eine ähnliche Aktion bringen würde, US Open aufgeben, damit der Australian Open durchstartet. Das ist jetzt nur so eine Allegorie, weil er ist ja auch sein Hauptturnier, ist die Australian Open quasi für Federer, Wimbledon ist ja für die Australian Open, für Djokovic so dieses Wohnzimmer, dieser Tempel. Auf jeden Fall, ich glaube, da wird es auf jeden Fall mehr Ärger geben und mehr Enttäuschung oder sogar Empörung. Du hast ja auch schon so angesprochen, es bleibt eben dieser fader Beigeschmack, weil man eben denkt, naja, anstatt dass ich jetzt Berrettini sehe, wie er natürlich schon verdienterweise jetzt da steht, wo er steht und jetzt einfach eine Runde weiterkommt, ohne zu spielen. Du musst ja auch erstmal dahin kommen. Den Turnierverlauf haben wir gesehen. Er hatte auch anspruchsvolle Matches. Aber dann hätte ich doch lieber einen Köpfer, dem man die Chance gibt, einfach gegen Berrettini zu spielen. Und mal schauen, und vielleicht schafft der Köpfer den Coup und landet dann im Viertelfinale gegen Djokovic. Das ist alles sowas, was ich auch komplett nachvollziehen kann, was du ja jetzt auch so ein bisschen dargelegt hast.
Ja, und auch das andere. Natürlich wissen wir nicht, wie es Federer wirklich geht, aber ich glaube, auch wenn ich dich jetzt frage, denkst du, Federer ohne dass wir diese Pressekonferenz gehabt hätten und ich hätte dich gefragt, denkst du, Federer hat eine Chance gegen Berrettini? Hättest du definitiv ja gesagt, würde ich mal annehmen. Ich auch. Also für mich wäre ein Spiel Federer gegen Berrettini in keinster Weise entschieden. Es wäre total offen. Und deshalb finde ich es so ein bisschen schade, dass er da, ja, vielleicht ist es auch einfach nur meine Enttäuschung, weil ich ein großer Federer-Fan bin und ihn gerne noch länger im Turnier gesehen hätte. Aber ich finde die Entscheidung so ein bisschen, ja, sehe sie sehr zwiegespalten, weil ich nicht glaube, dass er keine Chance gehabt hätte und ich glaube auch nicht, dass er jetzt schwer verletzt ist, sondern dass es eher eine Vorsichtsmaßnahme ist.
Glaube ich auch. Wobei ich denke, dass Federer einfach auch ein Typ Sportler ist, der möchte einfach auf dem Publikum alles geben und auch wenn es nur das Publikum zu Hause ist und auch für sich, für sein Team. Und wenn er das Gefühl hat, dass er einfach nicht 100% fit ist, wenn er auch merkt, er hat einfach auch so ein bisschen Angst, mit eben einem, mit einer Bewegung quasi dann seine Karriere zu beenden oder eben vielleicht auch nur die Saison zu beenden, was ja für ihn theoretisch schon die Karriere kosten könnte, dass er dann sagt, er ist nicht hundertprozentig dabei, aber die Leute kennen einfach Federer nur in einer hundertprozentigen Form, zumindest bei Grand-Slam-Turnieren, seien jetzt mal Show-Turniere etc. ausgeklammert. Und deswegen, wenn er das eben nicht geben kann, wenn er das nicht zeigen kann, dann bringt es für ihn auch nicht erst anzutreten. Also ich könnte ich mir oder wäre für mich so der Kompromiss, dieser Kompromissgedanke, dass man eben sagt, ein Federer bei 90%, der hätte trotzdem natürlich noch Chancen gegen Berrettini, auch wenn natürlich Berrettini für mich dann trotzdem der Favorit wäre, auch wenn Federer bei 100% ist, also in der momentanen Form, ist für mich Berrettini einfach auf Sand sehr, sehr, sehr schwer zu spielen, weil er einfach ein sehr kompletter Spieler geworden ist jetzt über die Jahre. Trotzdem glaube ich, dass einfach Federer, wie gesagt, für sich einfach entschieden hat, auch er kann ihm nicht die 100% geben. Und ein Federer, der nicht 100% gibt, ist nicht Federer, für ihn vielleicht auch. Und deswegen hat er das jetzt quasi auch sehr abrupt dann abgebrochen, dieses Projekt French Open, wie du gesagt hast, ist ja nur für ihn Vorbereitung jetzt auch gewesen, wurde auch so signalisiert für sein Hauptprojekt Wimbledon. Und da sind wir natürlich dann wieder gespannt und freuen uns natürlich drauf, Federer wieder in Aktion zu sehen in seinem Wohnzimmer. Ich glaube, das wird, bringt das so ganz gut auf den Punkt. Wir schauen einfach mal, vielleicht entflammt da ja auch nochmal eine Debatte. Wir hoffen es natürlich nicht und spätestens dann Wimbledon und vielleicht auch die Vorturniere vor Wimbledon sehen wir dann Federer wieder auf jeden Fall spielen. Wir haben angekündigt, wir beschränken uns auf die Deutschen. Jetzt haben wir viel über Federer gesprochen. Ist aber wohl, glaube ich, auch verständlich aufgrund einfach dieser Brisanz und auch der, generell der Brisanz der Thematik. Jetzt kommen wir aber zu Struff. Und Struff ist für mich auch ein Spieler, der es auf jeden Fall wert ist, dass wir jetzt mehr als nur den einen oder anderen Satz über ihn verlieren. Generell, ich habe das Spiel tatsächlich auch verfolgen können, zumindest ein Stück weit, Struff gegen Alcaraz. Spielertyp, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, den du aber schon, ich meine sogar beim letzten oder vorletzten Podcast schon so angeteasert hattest, so ein Kandidat. Und hat sich auch für mich bestätigt. Natürlich jetzt nicht mit dem ganz großen Wurf, noch nicht. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ein Spieler, den man nicht unterschätzen darf, der noch sehr jung ist, aber schon sehr, sehr erwachsen und reif wirkt. Nicht nur von den Schlägen und auch von seiner Physis. Der sieht ja aus, also dem traue ich dieses Muscle-Shirt zu. Also der hat da auf jeden Fall noch mehr als da ein Alexander Zverev zu bieten. Andersrum hat er aber auch in den entscheidenden Momenten eine gewisse Mentalität an den Tag gelegt und wurde aber tatsächlich, finde ich, von Struff einfach überstrahlt. Also es war nicht, dass Alcaraz verloren hat, sondern Struff hat sich einfach mit aller Macht diesen Sieg verdient und er spielt und alles gegeben. Und ich finde, ein Struff in so einer Form, dem traue ich wirklich vieles zu. Das ist natürlich jetzt auch viel persönlich und persönliche Hoffnung, weil ich einfach jetzt auch für ihn als Underdog ein bisschen bin. Ist er ja im Feld jetzt, wenn man sich anschaut, wer da jetzt noch alles lauert und wartet. Aber sein nächster Gegner ist jetzt auch nicht der große Name mit Davidovic Fokina. Deswegen, ich bin super gespannt, freue mich mega auf dieses Achtelfinale Struff Davidovic Fokina und übergebe mal an dich und deinen Eindruck zum Spiel.
Ich finde, Struff hat auch ein super Spiel einfach entwickelt über die letzten Jahre und sich auch nochmal weiterentwickelt. Er hat, da müssen wir nicht drüber reden, einen super Aufschlag und eine super moderne Vorhand. Also es geht fast so, das ist jetzt natürlich ein ganz großer Vergleich, aber so vom Stil so ein bisschen in Richtung diese Nadal-Vorhand, weil er auch einfach den Ball sehr hart schlagen kann, aber auch mit sehr viel Spin und den Gegner eben weit nach hinten vom Platz drängt, was ja gerade auf Sand auch sehr gut ist. Und was er wirklich ja fast schon perfektioniert hat und was von nicht von Anfang an in seiner Karriere da war, sondern wo er wirklich daran gearbeitet hat, auch dadurch, dass er jetzt sehr viel und vermehrt Doppel gespielt hat, auch erfolgreich und dort immer besser geworden ist, ist sein Netzspiel. Ich finde, Struff macht das so intelligent, wie er ans Netz kommt, wie er sich dann am Netz bewegt, da die Punkte aufbaut. Und ich glaube, das ist sehr unangenehm zu spielen, weil es auch ein Spielstil ist, der seltener wird heutzutage. Also gerade ein Carlos Alcaraz, der ist jetzt, glaube ich, 18 oder so, der wird in seiner Junior-Karriere nicht oft gegen Spieler gespielt haben, die so spielen wie Struff, so intelligent ans Netz gehen, weil du dadurch ja natürlich auch einen immensen Druck auf den Gegner ausübst. Struff ja auch groß, breit, der ist ja auch eine Erscheinung da am Netz, da wirkt der Platz sehr klein und das ist auch vom Kopf schwierig, dagegen zu spielen. Und ich glaube, wenn Struff wirklich sein bestes Tennis spielt, also sehr gut aufschlägt, wenig Fehler macht, dann ist ihm viel zuzutrauen. Und gerade gegen Davidovic Fokina jetzt in der nächsten Runde, ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt weder Struff noch Fokina als Favoriten sehe, aber ich denke, es ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo auf jeden Fall auch für Struff noch alles drin ist.
Ja, und Struff spricht ja auch immer wieder davon, dass ihm gerade dieser Sand bei Roland Garros sehr, sehr gut tut, auch seinem Spiel gut tut. Es ist anscheinend ein bisschen schnellerer Sand, wobei ich natürlich da das nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, da muss man einfach auch mal auf wirklich sehr kontrastreichen Sandplätzen hintereinander gespielt haben, um das wirklich auch dann feststellen zu können, was jetzt dieser schnelle Sand genau zu bedeuten hat. Aber ich glaube, er hat auch gemeint, dass die Bälle nicht ganz so hoch abspringen, wenn man zum Beispiel sliced oder einen Slice-Aufschlag auch macht, dass sie dann doch eher tendieren Richtung ja, normal Hardcourt, wo sie dann doch eher schwer zu nehmen sind, tief zu nehmen sind. Und ich finde es halt auch total klasse, dass halt Struff so Details auch in seinem Spiel dann einbaut. Er merkt, ja, der Platz, das ist wenn ich den und den Schlag einsetze, den ich halt auch kann, Rückhandslice zum Beispiel ist ja auch vom Struff häufiger gespielt und auch der Aufschlag ist natürlich eine seiner großen Stärken, dann spielt er die auch und weiß genau, was im Endeffekt er mit dem Ball macht und wie sich das auch auf seinen Gegner auswirkt. Und ich glaube, das in Kombination eben mit seinem generellen Spielverständnis, wie du schon jetzt erläutert hast, mit diesem Aufbauen der Punkte, mit dem grandiosen Netzspiel, wie du schon gesagt hast, man kann es nicht häufiger betonen, was der da für Volleys teilweise rausholt und auch in wichtigen Momenten sich traut, ans Netz zu gehen. Das sieht man ja auch leider nicht so häufig bei dem einen oder anderen Sportler, wo man denkt, jetzt den hättest du jetzt schon schmettern können oder den hättest du jetzt auch schon Volley spielen können. Da fehlt manchmal der Zug zum Netz. Beim Struff ist es gar nicht der Fall. Der weiß immer ganz genau, wann und wo er zu stehen hat.
Das ist wirklich ein perfekter Punkt, gerade wenn wir ihn jetzt vielleicht mit einem anderen Deutschen, zu dem wir gleich auch noch kommen, vergleichen, mit Alexander Zverev. Dann Struff hat immer einen Plan und wenn du ihm zuschaust, dann wirkt es so, okay, der weiß, was er macht und der hat sich vorher überlegt, wie er die Punkte aufbauen will, wie er spielen will. Und das ist was, was man von einem Alexander Zverev, finde ich, nicht behaupten kann. Natürlich ist das ein Weltklasse-Tennisspieler, überragendes Talent, super Schläge, aber es sieht für mich immer so ein bisschen aus, als würde der einfach drauf losspielen und dann mal schauen, was passiert. Und das hast du bei einem Struff eben nicht, so wie du sagst, er stellt sich gut auf den Platz, auf die äußeren Umstände ein, aber auch auf den Gegner, guckt, wie er da potenzielle Schwächen ausnutzen könnte oder seine eigenen Stärken besser zeigen kann. Und das ist, finde ich, was sehr beeindruckend ist und was er ja auch so über die Jahre entwickelt hat. Ich meine, wir haben ihn jetzt schon oft auch in der Bundesliga gesehen und es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir ihn die letzten Jahre seltener sehen, weil er einfach bei den ATP-Turnieren weiterkommt und deshalb nicht mehr für die Bundesliga zur Verfügung steht.
Ja, das ist natürlich dieses eine lachende Auge und das andere weinende Auge, dass wir jetzt wahrscheinlich wirklich Struff wahrscheinlich nicht mehr so häufig, zumindest nicht in so einer Klasseform in der Bundesliga sehen. Aber es sei ihm gegönnt und ich finde ihn auch grundauf sympathisch, so auch wenn man ihn neben dem Platz in Interviews sieht und hört, wirkt das immer alles sehr bodenständig, sehr gelassen, normal. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was in diesem ganzen Tenniszirkus auch manchmal ausschlaggebend ist, dass man auch diese menschliche Komponente mitbringt, um gerade auch bei den Fans dann so gut anzukommen, was der Struff eindeutig tut. Ein Spieler, der für mich so ein bisschen diesen Zwiespalt immer wieder hervorruft bei Tennisfans, weil auf der einen Seite steht sein Talent, das man ihm nicht absprechen kann, auch seine schon beachtlichen Erfolge, wobei natürlich der ganz große Erfolg noch ausbleibt und aber auf der anderen Seite dann wieder diese Erwartungshaltung, die auch von ihm immer wieder ausgeht, die Aussagen auch jetzt von seinem Bruder, es geht natürlich um Alexander Zverev und Mischa Zverev in dem Kontext und immer wieder diese Aussagen, naja, ich will ja schon dann zu den ganz, ganz Großen gehören, mir reicht es nicht, quasi dieser ewige Next-Gen-Player zu sein, der eben unter seinen Möglichkeiten bleibt. Zverev hat ja jetzt einen holprigen Turnierstart gehabt, den haben wir jetzt schon lange genug analysiert, hat jetzt aber sich durch zwei glatte Dreisatz-Siege ins Achtelfinale gespielt und trifft dort für mich eigentlich ganz freudiges Wiedersehen auf Kei Nishikori, auch ein sehr bekannter Name im Tenniszirkus, der jetzt aber auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder durch Verletzungen und auch kleine Leistungsschwächen ein bisschen zurückgefallen ist, aber langsam aber sicher wieder an seine guten Tennisleistungen, die ja im US Open-Finale, glaube ich, sogar gipfelten, sich da wiederfindet. Das ist für mich immer ganz, ganz schön zu sehen, wenn man auch so altbekannte Gesichter mal wieder im Fokus beziehungsweise auch in höheren Runden, weiteren Runden sieht. Wie siehst du die Entwicklung von Zverev beziehungsweise als dann darauf folgenden Punkt, Zverev klarer Sieger oder können wir uns auf ein spannendes Match vorbereiten?
Du hast richtig gesagt, er hat einen holprigen Start ins Turnier gegen Oscar Otte. Wir erinnern uns noch dran. Das war, ja, da war er schon fast ausgeschieden. Aber auch die Spiele danach, wo du sagst, okay, er hat in drei Sätzen gewonnen, muss man dazu sagen, er hat nicht gegen die ganz großen Namen gespielt und er hat sich auch da schwer getan. Er lag öfter mal Break hinten. Er hat den Spielern sehr viele Chancen gegeben, hat mit sich gehadert. Und auch die Dreisatzsiege waren nicht so rund. Und ich finde, gegen Kei Nishikori darf er sich das nicht erlauben. Der Japaner spielt gutes Tennis und seine große Stärke ist seine Konstanz. Er ist außerdem ein sehr guter Return-Spieler, kann damit vielleicht Zverevs große Stärke, den Aufschlag, so ein bisschen egalisieren. Und ich glaube, Nishikori ist sehr gefährlich für Zverev, weil wenn er wirklich sich diese Konzentrationsfehler, diese Schwächephasen leistet, die er sich in jedem Match bis jetzt geleistet hat, mal stärker, mal schwächer zugegebenermaßen, glaube ich, dass Nishikori der erste Spieler jetzt in seiner Auslosung ist, der wirklich auch die spielerischen Fähigkeiten hat, diese Sachen zu bestrafen. Und ich meine, dass Nishikori sie auch bestrafen wird und kann, zumindest wenn natürlich auch er sein Niveau findet. Da mache ich mir aber keine so großen Sorgen. Ich meine, Nishikori auch ein sehr erfahrener Spieler, der auch schon große Matches bei großen Turnieren gespielt hat. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Natürlich Zverev der klare Favorit. Wenn er es schafft, konstant gutes Tennis zu spielen, sehe ich da nicht viele Chancen für Nishikori. Aber trotzdem, sobald er ihm eben Möglichkeiten anbietet, Schwächephasen hat, kann das auch ganz schnell sehr gefährlich werden für den Deutschen.
Ja, und ich sehe gerade, ich muss einen kleinen Rückruf starten, und zwar zu meiner einen Aussage über Jan-Lennard Struff und seinem Gegner. Er spielt natürlich gegen Diego Schwartzmann und nicht gegen Davidovich Fokina. Der spielt nämlich momentan, da habe ich mich, glaube ich, etwas irritieren lassen, gegen Del Bonis um entsprechend das Viertelfinalticket gegen dann den Sieger aus der Partie Alexander Zverev gegen Kei Nishikori. Heißt, wir haben mit Struff jetzt einen doch sehr starken Gegner im Achtelfinale, mit Schwartzmann, Entschuldigung, einen sehr starken Gegner für Struff im Achtelfinale. Finde ich aber trotzdem natürlich sehr interessant, dieses Matchup klein gegen groß quasi, würde Struff da absprechen, beziehungsweise keine Chancen absprechen, der ist auf jeden Fall da auch nicht unterlegen, beziehungsweise auf dem Papier für mich nicht unterlegen. Sonst hatten wir jetzt noch, du hast ja angeteasert oder beziehungsweise gemeint, Zverev Nishikori ist für dich ein Spiel, mal schauen, wie sich einfach auf Zverev verhält, es wird wahrscheinlich am Zverev liegen, wenn er top spielt, ist es ein Sieg. Wenn er seine Schwächephasen hat und kein Nishikori top spielt, dann wird es ein enges Match, könnte es in beide Richtungen ausschlagen. Ich denke, das war so die Quintessenz. Und so sehe ich das auch absolut. Ich glaube, so sieht es auch jeder Experte. Vielleicht noch ganz kurz, natürlich, wenn wir jetzt mit den Szenarien ausgehen, Zverev gewinnt gegen Kei Nishikori, dann hat Zverev, finde ich, natürlich mit eben dem Gewinner aus Del Bonis, Davidovich-Fokina-Match, wo Fokina gerade noch vorne liegt, 2-1 Sätze, haben wir natürlich auch einen Gegner im Viertelfinale, der zumindest von der Weltranglistenposition auch nicht der große Gegner sein dürfte, zumindest nicht für einen gut aufspielenden Zverev. Das ist natürlich auch immer unser Szenario, also dieses perfekte Szenario, das wir jetzt hier quasi vorhersagen. Und dann hätten wir erst im Halbfinale quasi diesen ersten großen Namen, auf den Zverev treffen wird, entweder mit Tsitsipas oder dem Russen Medvedev. Also wir sind schon sehr gespannt, oder was sich da auch unten noch ergibt, wer dann am Ende um das Finalticket spielt und wer am Ende dann eben auch im Finale dann einen der Großen wahrscheinlich herausfordern wird, Nadal oder Djokovic. Die haben wir ja quasi schon so ein bisschen im Hinterkopf fest eingeplant. Lassen uns aber natürlich auch hier noch weiter überraschen.
Auf jeden Fall, und gerade Medvedev ist, finde ich, auch ein sehr gefährlicher und sehr interessanter Spieler, weil wenn du mich vor dem Turnier gefragt hättest, ob er jetzt noch im Turnier ist, hätte ich vermutlich verneint und gesagt, nee, Sand ist nicht sein Ding, der ist schon ausgeschieden. Aber jetzt spielt er sehr gutes, sehr solides Tennis. Und da muss man auch mal schauen, wohin die Reise mit ihm geht. Und er ist auf jeden Fall auch sehr gefährlich für jeden Spieler, der da unten im Draw kommt und natürlich auch in einem potenziellen Finale für einen Rafael Nadal oder Novak Djokovic.
Also wir haben auf jeden Fall mit Medvedev einen sehr erfolgreichen Russen, momentan unerwartet erfolgreich, kann man ja so formulieren. Wir haben ihn ja wirklich als schon Erstrundenniederlage betitelt für entsprechend für die French Open, weil es einfach nicht sein Turnier eigentlich war bisher in seinem bisherigen Karriereverlauf. Aber jetzt scheint ihr irgendwie der Knoten geplatzt zu sein und er startet richtig durch, merkt man ja auch heute schon wieder nach seinem souveränen 3-0-Sieg gegen Garin.
Vielleicht da auch, was du vorhin bei Struff angesprochen hast, dass Roland Garros ja gerade dieses Jahr und auch generell sehr schnell sein soll und nicht so hoch springt. Vielleicht auch da einfach, dass ihm das mehr entgegenkommt als die anderen Sandplätze, die man so kennt, wäre ja da vielleicht auch eine mögliche Überschneidung.
Das stimmt absolut. Und dein kleiner Einwurf hat mir fast, aber nur fast meine, glaube ich, sehr, sehr gute Überleitung verhagelt. Wir sprechen hier natürlich von einem Medvedev, wie du schon sagst, der auch vielleicht durch die Bedingungen sehr, sehr gut momentan im Turnier dasteht. Ein anderes russisches Team, sage ich jetzt mal, das leider nicht so gut dasteht, das unerwartet in diesem Fall verloren hat, relativ früh im Turnierverlauf, ist das Russian Olympic Committee, die bei der Eishockey-WM an den Start gingen. Das ist tatsächlich die offizielle Bezeichnung. Wir können auch einfach sagen Russen, glaube ich, im folgenden Verlauf. Wir müssen uns da jetzt nicht auf diesen Terminus Olympic Committee versteifen. Das hat, glaube ich, nochmal andere Beweggründe rund um Dopingvorfälle etc. Die haben nämlich im Viertelfinale der Eishockey-WM gegen Kanada verloren. Kanada, die ja jetzt sogar im Finale stehen, das momentan läuft, liegen gerade 1-0 hinten gegen Finnland. Es ist ein Drittel schon gespielt, Anfang des zweiten Drittel läuft gerade. Mal sehen, da werden wir nächste Woche bestimmt auch noch mal kurz drüber quatschen. Jetzt möchtest du einfach weiterführend diesen Gedanken der Eishockey-WM übernehmen oder ja, doch, ich bestimme das jetzt einfach mal so.
Ja, du hast ja vorhin auch schon angefangen mit deinem Sportmoment, mit dem Spiel gegen die Schweiz, und ich würde einfach mal weitermachen mit dem nächsten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Finnland im Halbfinale. Und das war, finde ich, für mich auch so ein Spiel, wo ich sehr frustriert rausgegangen bin, weil ich finde, die deutsche Mannschaft war eigentlich die bessere Mannschaft, hat viel mehr fürs Spiel getan, hatte so viele, so gute Chancen. Marcel Nöbels, den wir vorhin so gelobt haben, hat 3-4 Chancen auf dem Schläger, wo man sagt, den muss er doch eigentlich machen. Aber natürlich auch der finnische Torwart mit einem überragenden Spiel, viel vereitelt, teilweise auch Pech mit dem Pfosten. Am Schluss Markus Eisenschmidt schießt über den Puck drüber und verpasst den Ausgleich um Millimeter. Und am Ende scheidet das deutsche Team dann 1-2 in meinen Augen sehr unglücklich und sehr unverdient aus, weil die Finnen nichts fürs Spiel gemacht haben, sich nur hinten reingestellt haben, nur verteidigt haben. Und auch die Gegentore, die wir hinnehmen mussten, für mich ja, unglücklich, lächerlich, wie auch immer man es beschreiben will. Das erste, der schießt da vom Bullikreis, der rutscht durch den Schoner. 100 Schüsse geht er einmal rein und 99 Mal hat Niederberger ihn und da passiert gar nichts. Und auch das zweite Tor für Finnland ist ärgerlich, ist dann ein individueller Fehler. Die Scheibe springt blöd und läuft ein 1-0-Konter dann aufs deutsche Tor. Und sonst war da nichts von Finnland. Es waren diese beiden kleinen Ungereimtheiten, diese beiden teilweise auch glücklichen Situationen. Und sonst Finnland wirklich hinten reingestellt, gemauert. Finde ich persönlich sehr unattraktives Eishockey gespielt. Was ich am Eishockey eigentlich schätze, ist, dass da viel passiert, viel Spektakel hin und her. Aber Finnland wirklich gar nichts fürs Spiel gemacht. Die Deutschen sich wirklich aufgeopfert, alles gegeben, was ja auch diese Qualität ist, die wir schon die ganze WM gesehen haben. Das heißt, dem Kampf kann man nichts vorwerfen, aber trotzdem für mich ein sehr frustrierender Abend gestern gewesen.
Ja, für mich auch absolut. Ich habe ja schon jetzt, glaube ich, zu häufig erwähnt, dass ich großer oder glühender Anhänger geworden bin vom deutschen Team. Und ich war wirklich stolz auf diese Mannschaftsleistung, auch natürlich jetzt blöd dahergesagt, weil wir haben nun mal verloren gegen Finnland. Es waren, wie du schon sagst, unglückliche Gegentore. Es waren ein, zwei Einzelsituationen, die einfach glücklich verlaufen sind, auch für die Finnen und auch Pech für Deutschland. Man hatte das Gefühl, die Deutschen, die wollen es mit aller Macht erzwingen und hatten einfach nicht diese Limitation oder so, sondern einfach auch dieses Pech und vielleicht auch in meinen Augen auch diese fehlende Chancenverwertung, weil sie haben es immer sehr gut rausgespielt bis zu einem gewissen Punkt. Man sagt ja auch immer so schön im Fußball zum Beispiel, sie spielen super gut bis zum 16er und danach fehlt es halt irgendwie an einem Schützen, an einem, der das Heft in die Hand nimmt, der vielleicht dann auch mal es mehr als nur einmal probiert. Und die Deutschen haben es häufig probiert, das kann man ihnen nicht unterstellen. Ich glaube, am Ende 23, 24 Torschüsse, was ja schon eine sehr, sehr gute
Statistik ist. Sehr, sehr gute Schüsse teilweise.
Ja, absolut. Der finnische Torhüter hat auch wirklich ein tolles Spiel gemacht, ist ja auch ein Riese anscheinend, über 1,90 groß oder knapp 1,90 groß, lege mich nicht fest. Auf jeden Fall natürlich auch mit der Größe, er hat super viel abgefangen, super viele brenzlige Situationen für die Finnen entschärft. Und im Nachhinein haben natürlich auch die Finnen top verteidigt, muss man auch sagen. Sie haben es gut runtergespielt am Ende. Sie waren immer sehr ruhig, hatte ich das Gefühl. Man hatte die ein oder andere Situation, wo dann auch mal die Nerven mit ihnen durchgingen. Dann gab es am Ende auch noch so eine komische Schwalbe, wo ich dann auch nie genau wusste oder ganz genau wusste, warum ist jetzt der Deutsche bitte auf der Strafbank? Warum nicht 5-3? Weil es war ja eine klare Schwalbe. Also es war ja anscheinend wurde angezeigt, irgendwie Schlag gegen das Gesicht, aber mit dem Schläger, aber den gab es nicht, das habe ich nicht ganz verstanden. Es wäre vielleicht auch nochmal dieses Quäntchen Glück gewesen, dieser dumme finnische Aktion und Deutschland 5-3 und dann vielleicht dann doch irgendwie noch das Tor in der 60. wie schon gegen die Schweiz so ein bisschen, hat es dann am Ende leider nicht gereicht. Deutschland ausgeschieden, Finnland jetzt im Finale, liegen 1-0 vorne, können ihren Titel wieder verteidigen. Grunde genommen, ja, natürlich fader Beigeschmack, dadurch, dass die Finnen ja echt nicht viel fürs Spiel getan haben, aber irgendwo muss man natürlich auch diese Gesamtleistung über die WM anerkennen von den Finnen und den starken deutschen Trend, diese starke Steigerung der Deutschen auch im Verlauf des Turniers und generell im Verlauf der letzten Jahre einfach nur bewundern und den einfach weiter fortführen und dann wird man vielleicht auch in den nächsten Spielen gegen die Finnen dann beweisen, dass man denen auf jeden Fall gewachsen ist, was man ja jetzt schon eigentlich ist in meinen Augen.
Und was man nie vergessen darf, ist ja wirklich, dass im Eishockey ist Deutschland nicht die dominante Nation, die wir es vielleicht vom Fußball gewohnt sind, sondern dass man da mit Mannschaften wie Kanada, die man in der Vorrunde ja sogar geschlagen hat, mit Mannschaften wie Finnland, wo man in beiden Spielen in der Vorrunde als auch jetzt im Halbfinale wirklich ebenbürtig war mindestens, dass man da mithalten kann. Auch das ist ja schon ein großer Erfolg fürs deutsche Eishockey und ja, ein Zeichen, dass da sehr gute Arbeit gemacht wird. Und wir sind gespannt auf die Jahre, die da kommen, auf Weltmeisterschaften, die da kommen. Und der große Traum wäre natürlich, wenn man da irgendwann dann auch mal mit der Goldmedaille nach Hause fährt und den ganz großen Wurf schafft. Der ganz großen Wurf könnten, wie gesagt, die Kanadier, die Finnen schaffen. Und da vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf Kanada, die ja wirklich sehr, sehr schlecht ins Turnier gestartet sind. Ich kann mich noch erinnern, in einer unserer ersten Podcast-Folgen haben wir noch so ein bisschen über sie belächelt, ein bisschen über sie abgelästert, gesagt, sie werden kein Spiel gewinnen, sind mit einer U21 da. Und jetzt sind sie im Finale und man muss sagen, Kanada einfach ein Team, was sich, glaube ich, im Laufe des Turniers auch gefunden hat, was ja vorher wirklich noch nie so zusammengespielt hat. Und ja, muss man auch den Hut ziehen vor der Leistung. Und das zeigt natürlich auch, was für eine Qualität da im kanadischen Eishockey vorhanden ist. Jetzt, ob es gegen die sehr disziplinierten, sehr defensiven Finnen reicht, ist eine andere Frage. Ich glaube, es steht auch schon 1-0 für Finnland.
1-1 sogar. Jetzt gerade 1-1. 1-1,
oh.
Ja, gerade der Ausgleich in dem Moment, wo ich nochmal kurz das checke, ob unsere Aussagen auch alle richtig sind.
Ich würde es mir
also
natürlich...
Also wir haben wieder ein spannendes Spiel.
Ja, und ich bin für Kanada, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem Drecksspiel gestern können die Finnen da gerne mit der Silbermedaille nach Hause gehen.
Nee, also da bin ich auch komplett auf deiner Seite. Kanada hat einfach eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, da wären dann doch der ein oder andere NHL-Profi noch dazugestoßen. Aber anscheinend hat sich das Team gar nicht verändert, nee. Zu der quasi Hinrunde oder beziehungsweise Gruppenphase. Und das finde ich natürlich auch eine schöne Geschichte, dass sich da wirklich ein Team rausgeformt hat, was wahrscheinlich für die Kanadier ähnlich wie für uns das deutsche Team jetzt ist, die jetzt nicht durch die spielerische Qualität oder eben diese individuelle Qualität kommen, sondern durch dieses Kollektiv. Und da wird sich bestimmt auch jeder für den anderen einsetzen und aufopfern. Und das ist natürlich auch schön zu sehen. Ich denke mal, wenn wir hier fertig sind, dann werde ich da auch nochmal die letzten 10, 15 Minuten reinschauen. Ja, es bleibt eine interessante Eishockey-WM, für mich natürlich super interessanter Sportentwicklungsschritt, was so meine generellen Kenntnisse anging. Wir schauen zurück, ja, wie gesagt, auf ein tolles deutsches Team.
Vielleicht gerade nochmal, auch wenn es uns ein bisschen, obwohl wir es nicht wollen, wir zur Vollständigkeit halber natürlich, was heute schon war, ist das Spiel um Platz 3 zwischen Deutschland.
Das wollte ich jetzt totschweigen und jetzt erst heute Abend käme. Aber ja.
Wir machen es auch ganz kurz. Es gab ein Spiel um Platz 3, Deutschland gegen die USA. Das war eine sportliche Hinrichtung. Die USA gewinnt 6-1. Für mich so vom Gefühl einfach, die Niederlage gestern hat so wehgetan, dass es einfach schwer ist, sich da aufzurichten, und hat nicht sollen sein. Aber es war trotzdem eine super Weltmeisterschaft, die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, und man kann da erhobenen Hauptes nach Hause fahren, auch wenn das jetzt gegen Amerika dann auch im letzten Spiel nicht mehr ganz so gut ausgegangen ist.
Ja, und einen Fan haben sie ja sowieso gewonnen. Der ist ja mehr wert als jede Medaille. Und ich denke, dass ich für viele sprechen darf.
Ja, und ich glaube auch nicht nur ein Fan, sondern
ich wollte gerade sagen, das war auch überspitzt. Ich glaube, Eishockey Deutschland hat ganz viele neue Fans gewonnen. Und wenn nicht der Boom schon jetzt bei der vergangenen Olympiameister oder bei der vergangenen Olympiade oder Olympischen Spielen, so rum Olympiade ist ja immer die Zeit zwischen den Olympischen Spielen, wenn nicht bei den vergangenen Olympischen Spielen schon der Boom entstanden ist, dann vielleicht jetzt nochmal. Ich habe gelesen, irgendwie Deutschland spielen 0,03% nur der Leute Eishockey. Bei den Finnen sind es irgendwie im zweistelligen Prozentbereich. Wenn wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen rein pumpen in den nächsten Jahren, dass wir dann vielleicht auch aufgrund auch unserer Größe natürlich und der zahlenmäßigen Überlegenheit der Einwohner das noch das ein oder andere Spitzentalent rausbringen. Wie zum Beispiel Moritz Seider, der für mich auch mit der Mann der WM war, um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen. Also für mich Moritz Seider, absolut tolle WM gespielt. Vielleicht würde dir auch spontan ein Name einfallen. Deutscher natürlich, der für dich so der Spieler der WM war.
Das ist total schwierig. Ich möchte mich da eigentlich auch gar nicht festlegen, weil es gab so viele Spieler, die wirklich einfach in ihrer Rolle super gespielt haben. Natürlich, wie du sagst, Moritz Seider, der herausgestochen ist, super verteidigt, super einen Spielaufbau gemacht. Ein Matthias Plachter, der immer wieder wichtige Tore gemacht hat. Tom Kühnhackel, der Tobi Rieder, die da in ihrer Reihe mit sehr viel Kampf, sehr viel Leidenschaft, sehr viel gearbeitet haben, auch immer gefährlich waren. Marcel Nöbels, der uns gegen die Schweiz weiterschießt. Also ich glaube, die Stärke dieser deutschen Mannschaft war wirklich die mannschaftliche Geschlossenheit. Matthias Niederberger natürlich auch im Tor, super Turnier gemacht. Und ich glaube, man wird da den Spielern Unrecht tun, wenn man jetzt sich da auf die ganz einzelnen Akteure fokussiert. Aber natürlich gehe ich da mit dir. Moritz Seider hat ein super Turnier gespielt und ist einem auch wie immer wieder ins Auge gestochen, herausgestochen. Aber trotzdem der Star, die Mannschaft.
Ja, man merkt schon, die deutschen Mannschaften punkten momentan durch ihre durch die Gesamtheit, durch diese kollektive Aufopferung, wie es auch häufig genannt wird im Eishockey, wenn sie sich da wirklich in diese Schüsse da werfen und auch die größten Schmerzen. Ich meine, wenn so ein Puck gegen den Knöchel zum Beispiel kommt, hatte man ja auch gesehen, dann schmerzt das schon ordentlich. Und ich glaube, Eishockeyspieler, die sind da eigentlich auch nochmal toleranter. Aber wenn die sogar dann vom Eis humpeln, dann kann man sich sicher sein, dass das mehr als wehtut für den Otto Normaler oder Normalverbraucher. Jetzt zu einer anderen kollektiven, herausragenden Leistung für mich zum Abschluss. Du hast gesagt, du hast es nicht wirklich verfolgt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch eher nur die Deutschen verfolgt im Laufe des Turniers. Es geht um die U21-EM, die ja momentan stattfindet und sogar jetzt ein Finale stellt mit deutscher Beteiligung. Und ich glaube, das hat vor dem Turnier wirklich keiner erwartet. Deutschland tritt mit einer Mannschaft auf, die natürlich schon gespickt ist mit dem einen oder anderen Bundesliga-Spieler und auch Top-Talent Florian Wirtz an erster Stelle zu nennen, der ja schon mit horrenden Ablösesummen in Verbindung gebracht wird. Aber andererseits hat man trotzdem den Deutschen, gerade im internationalen Vergleich, dann doch nochmal diese Erfahrenheit und auch natürlich auch so ein bisschen natürlich auch diese individuelle Stärke abgesprochen. Gerade hinten in der Abwehr sind nicht die bekannten Namen, aber es scheint sich einfach eine starke Mannschaft geformt zu haben, auch im Laufe der EM, die jetzt sich auch Spiel für Spiel immer mehr gesteigert hat, die immer stärker wurde, die auf dem oder nominell stärkere Mannschaften jetzt auch schon aus dem Turnier gekickt hat, die jetzt aber im Finale Portugal entgegenstehen, die wirklich als die U21-EM-Favoriten ins Turnier gegangen sind, die sich auch mehr oder weniger souverän eigentlich durch jede Runde durchgespielt haben, die auch den einen oder anderen bekannteren Namen auf dem Papier stehen haben, der auch heute Abend dann auflaufen wird. Du hast wie viele Spiele verfolgt, beziehungsweise was hast du so erlebt? Und dann kann ich ja quasi deinen Input noch etwas ergänzen.
Ich habe, muss ich sagen, nicht ganz so viel gesehen. Ich habe aber die Spiele gegen Dänemark und die Niederlande gesehen. Also einmal das 6-5 nach Elfmeterschießen und das 2-1 gegen die Niederlande. Und ich finde, Deutschland hat gut gespielt, hat auf mich einen guten Eindruck gemacht. Immer wieder andere Spieler, die herausgestochen sind, gerade gegen die Niederlande. Florian Wirtz, der da den Doppelpack gemacht hat mit zwei sehr schönen Einzelaktionen. Und ich finde, du hast, wie du richtig sagst, bei Deutschland nicht so die großen Namen, die man jetzt kennt, wo man auch natürlich in Jahren zuvor schon anderes gewohnt war von einer deutschen U21. Aber trotzdem, die Mannschaft macht auf mich mannschaftlich einen sehr geschlossenen Eindruck. Das scheint stimmig zu sein. Die spielen, die harmonieren gut miteinander. Die kämpfen, geben alles und in so einem Finale ist immer alles möglich. Also ich denke, es wird ein offenes Spiel und sehe da keinen großen Favoriten heute Abend.
Ja, also ich habe tatsächlich das ein oder andere Spiel noch mehr verfolgt als jetzt nur rein die Deutschen, aber dann auch meistens eher so nebenbei. Man hat natürlich dann auch noch andere Verpflichtungen und es lief ja wirklich auch so viel Sport im Fernsehen rund um jetzt Eishockey, Tennis und auch die anderen Champions League und Euroleague Finals im Fußball, dass man natürlich nicht alles verfolgen kann. Ich finde, die Deutschen haben sich wirklich sehr, sehr gut verkauft gegen Dänemark. Klar war es eine knappe Geschichte, das kann auch nach hinten losgehen, ging 8-7 tatsächlich aus nach Elfmeterschießen, nicht 6-5, aber das ist jetzt ja nicht so schlimm. Die Deutschen haben auf jeden Fall gewonnen und das ist die Hauptsache. Es war aber auch ein zähes Spiel, phasenweise mit vielen, sagen wir mal, Unstrukturiertheiten im deutschen Spiel, der ein oder andere Fehlpass, der dann einfach auch zu viel wurde. Die Dänen jetzt aber auch nicht die Mannschaft, die dann das auch ausnutzt, also da gab es schon die ein oder andere Situation, gerade dann gegen Ende, wo die deutsche Abwehr auch einfach total gepennt hat, wo ich mir gedacht habe, Leute, also da könnt ihr auch mich reinstellen und ich kicke euch den Ball schnell raus und dann gehe ich, lasse mich wieder auswechseln, weil die Deutschen das dann versucht haben, spielerisch zu lösen, wo es einfach keine andere Lösung gibt als den langen Ball in erster Linie. Da fehlt halt für mich einfach noch so ein bisschen die Abgeklärtheit und die Kaltschnäuzigkeit auch in der Verteidigung. Sonst war es natürlich ein super Spiel. Die Tore waren sehr schön. Burkhardt, als das eine Tor werde ich nicht vergessen, wie er den annimmt und dann schön rein zementiert. Das war ein sehr, 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 sehr wichtiges Tor. Deutschland ist ja dem Rückstand hinterhergelaufen. Anders als dann im Niederlandespiel, wo dann Deutschland schnell 2-0 in Führung gegangen ist durch Florian Wirtz, der auch darauf folgend auch ein tolles Spiel gemacht hat. Auch hier die Deutschen phasenweise mehr als überlegen, also wirklich gedrückt, dominant, tollen Kombinationsfußball gespielt, dann aber auch wieder ein bisschen gepennt, haben 2-1 kassiert, danach das vermeintliche 2-2, das war dann aber eine Abseits-Situation, aber da haben auch, glaube ich, viele durchgeatmet, erstmal auf der Bank und auch auf dem Feld, weil man da sich einfach eine zu große Schwächepause geleistet hat, wo man gesagt hat, ja, dann spielen wir halt echt nur noch die Bälle raus und das war halt ein richtiges Powerplay quasi von den Niederländern, die das dann auch gut umgesetzt haben und auch ein bisschen Pech natürlich hatten, das hätte auch gut nochmal in die Verlängerung gehen können. Jetzt natürlich mit Portugal, zum Beispiel einem Leao da im Sturm, der ja bei Milan eine Wahnsinnssaison auch schon gespielt hat, als junger Newcomer da im Team rund um Ante Rebic und Zlatan Ibrahimovic, natürlich auch gestandene Spieler hat im Sturm, die mit ihm da kombinieren und mit ihm da stürmen. Ich bin gespannt, wie die Deutschen eben diesen Sturm und generell auch dieses Mittelfeld versuchen zu überspielen, wie sie versuchen, auch dann eben im Abwehrverhalten sich da vielleicht auch nochmal ein bisschen zu steigern, weil eben hier schon Spielertypen sind, die, glaube ich, da nochmal mehr wissen, wie man den Ball oder Situationen ausspielt, nochmal mehr wissen, wie man am Ende des Tages auch mit einem Sieg dann nach Hause fährt. Nicht umsonst sind die Portugiesen auch eben als Favoriten ins Turnier gegangen. Dennoch, ich bin gespannt. Ich würde sogar sagen, die Deutschen sind für mich aufgrund dieser Entwicklung und wenn sie nochmal diesen einen Schritt noch mehr machen, diesen einen Entwicklungsstep noch mehr vom Halbfinale ins Finale, dann sehe ich die Deutschen tatsächlich als kleinere Favoriten, unerwartet als Favoriten im Spiel, weil für mich Portugiesen dann doch auch sehr viel Körner gelassen haben im Laufe des Turniers, auch sehr, sehr starke Gegner hatten mit Italien und Spanien, finde ich qualitativ auch von der Mannschaft her ein bisschen besser. Trotzdem, wir sind gespannt. Ich denke, du wirst es auch zumindest ein bisschen anschauen. Heute kommt ja auch noch Zverev. Also man ist eh jetzt erstmal ausgebucht mit Sportereignissen, zumindest heute am Sonntagabend. Du wirst jetzt wahrscheinlich eh noch fortführen, was sonst noch in der Woche abgeht, was man sonst vielleicht noch schauen kann, rund um amerikanische NBA-Playoffs etc. Und ich klinke mich dann damit mit dieser kleinen Analyse, glaube ich, auch schon aus. Hat mich wie immer super gefreut. Es war mir ein Fest, wie ich immer so schön sage. Und ja, solange du mich jetzt nicht noch brauchst als Dialogpartner, bin ich raus.
Ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deshalb mach's gut, Felix. Ja, heute Abend noch vielleicht eine ganz kleine Sache noch. Gerade laufen ja auch die French Open bei den Juniors und da haben wir auch zwei Leute im Turnier, die wir sogar so ein bisschen kennen. Einmal Mika Lipp und Max Rehberg, die jetzt beide ihre erste Runde spielen. Mika Lipp ist auch im dritten Satz gerade gegen den Franzosen Verdier. Hintergrund des Ganzen ist, dass unser Trainer Gerald Marznell auch von unserem Verein da die beiden Jungs betreut. Das heißt, da habe ich gerade auch so ein bisschen ein Auge drauf, werde danach auch nochmal reinschauen und mir das definitiv angucken. Ja, was steht die Woche sonst noch so an? Wie gesagt, heute Abend natürlich um 21 Uhr das U21-EM-Finale und die nächste Partie von Alexander Zverev gegen Ken Nishikori. Im Laufe der nächsten Woche haben wir dann die NBA-Playoffs, die NHL-Playoffs, die French Open gehen natürlich weiter und das ganz große Event steht auch an am 11.06. Das ist nächste Woche Freitag, beginnt dann auch endlich die Fußball-Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel Italien gegen die Türkei. Ja, das war's von dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir hören uns wieder nächste Woche in der nächsten Folge von GOAT, eurem Sportpodcast.